ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Hallo, ahoi. Unter Büchern im April eine neue Folge hier in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich auf eine ziemlich turbulente Folge unter Büchern mit einem Stapel Bücher, die eigentlich nur eins gemeinsam haben, ihre Leidenschaft und die Möglichkeit, ziemlich tief in unseren Gefühlshaushalt einzugreifen. Und das geht von Spannung bis Hoffnung. Das neue Buch vom Philosophen Byung-Chul Han etwa, das ist etwas gegen die Angst und ist als Plädoyer für die Hoffnung geschrieben. Ich habe einen Klassiker von Stefan Zweig hier, eine unfasslich tragische Liebesgeschichte. Der Biologe Ernst Paul Dörfler, der hat ein neues Buch über das Liebesleben der Vögel geschrieben. Wir lesen in einen erschütternden Roman aus Frankreich, in dem Constance Debré über den Kampf einer Mutter um ihren Sohn und gegen die heteronormative Gesellschaft schreibt. Ein Gedicht ist wie immer auch dabei und gleich erstmal habe ich den hallischen Autor Stefan Ludwig zu Gast, der zum einen den 13. Teil seiner Zorn-Serie rausgebracht hat, mit dem ich aber auch ein bisschen über das Schreiben überhaupt sprechen kann. Und das nach Musik von Joy Bogart, Milk and Honey.
Shut the layers off this body, look at it naked. Am I right? You thought it would be flawless the way you made it in your head. In your head. Shit, how I have grown tired making excuses for these scars that offend you. You haven't heard the half of it. How would you feel if I told you my whole story? Oh yeah, we ain't your paradise. We made it our own. There ain't no milk and honey flowing from our thighs. No.
der Kultur unter Büchern und ich habe einen Gast, Stefan Ludwig, hallo.
Hallo.
Es ist schon wieder passiert, Mord und Totschlag in Halle an der Saale, was in deinem Spannungsroman nicht Halle an der Saale heißt, sondern gar nicht Halle ist, aber irgendwie doch, brauchen wir nicht drüber reden.
Nee.
Ich freue mich, mit Stefan Ludwig zu sprechen über den sage und schreibe 13. Teil seiner Thriller-Serie Zorn. Mhm. Schwarze Tage, das ist der Untertitel, und das sind wirklich schwarze Tage für die Kommissaris Claudius Zorn und Schröder, denn es passiert ein Unfall am Beginn des Buches und der betrifft Zorns Liebste. Tja, schwarze Tage. Stefan, die hattest du auch, wie wir im Nachwort lesen können. Da hat dich so eine richtig schlimme Schreibblockade erwischt, stimmt's?
Nee, das Wort nehme ich nicht in den Mund. Ich habe mich einfach nur verrannt. Mhm. Und da habe ich versucht, dann zum Schluss zu erklären, aber ich kann es ja jetzt nicht erklären, ohne zu spoilern. Was man sagen kann, ist ja, dass Frieda Borg, also die Lebensgefährtin von Zorn, stirbt. Und daraus haben sich für mich große Probleme ergeben, weil ich nach der Mitte des Buchs gemerkt habe, dass ich mich total verrannt habe und musste dann nochmal von vorne anfangen. Mhm. Ja, so war das.
Es ist nun ein Buch rausgekommen, der 13. Teil. Ist das eine Glückszahl, eine Unglückszahl?
Was die Arbeit betrifft, war es definitiv eine Unglückszahl, weil ich ja letztes Jahr einen sehr anstrengenden Sommer hatte. Ich habe es verspätet abgegeben, was mir noch nie passiert ist, und hatte aber das große Glück, dass der Verlag da großes Verständnis gezeigt hat. Also es gibt ja einen Vertrag mit Abgabedatum und so weiter und so fort, und die haben aber gesagt, lass dir Zeit, bis du fertig bist, und da ist es dann ein halbes Jahr später rausgekommen.
Du sagst jetzt nicht Schreibblockade, sondern dass du dich verrannt hast. Hm. Wie kommt denn so ein Dichter wieder auf Touren, wenn er sich verrannt hat? Ist es tatsächlich so, nochmal anfangen, nochmal hinsetzen, nochmal von vorne alles?
Ich weiß nicht, also Dichter, bei einem Dichter weiß ich es nicht, ich halte mich nicht für einen Dichter. Ich habe mich dann einfach nochmal hingesetzt und von vorne angefangen, das alles nochmal durchzugehen, und das ist, was mich betrifft, also für mich ist das furchtbar, weil ich eigentlich, wenn ich was aufschreibe, ist das wie so eine, nennen wir es mal wie eine Mauer errichten, also Stein für Stein. Und wenn man das dann nach einer Weile wieder einreißen muss und nochmal anfangen, dann ist das sehr frustrierend. Weil, also mein Arbeitsprozess, wenn wir es so nennen wollen, ist eigentlich so, dass ich erst weiterschreibe, wenn ich mir sicher bin, dass es gut ist. Also das auch so formuliere und jetzt keine Lücken lasse und so weiter und so fort und mich da durchkämpfe. Und das musste ich halt nochmal anfangen. Und das hat erstmal, also sehr lange gedauert, war sehr schwer und frustrierend, aber irgendwie habe ich es hingekriegt. Zum Glück.
Spannungsliteratur ist ja auch ein Genre, von dem sich in Deutschland zumindest leben lässt. Also du kannst damit dein Geld verdienen, indem du schreibst. Damit gehörst du zu den geschätzten 5% der deutschsprachigen Autoren, Autorinnen, die keine Nebenjobs und überhaupt Jobs brauchen, um nebenbei ihr Schreiben zu finanzieren. Hast du das eigentlich immer im Kopf, dass du so schreiben musst, dass du Geld verdienst, also dass deine Bücher gekauft werden?
Nee, im Gegenteil. Also, nee, wenn ich das machen würde, dann würde, glaube ich, das würde überhaupt nicht funktionieren. Ich schreibe so, wie ich es am liebsten lesen würde. Und denke auch nicht an irgendjemanden, dem das gefallen könnte oder ob das der gut finden könnte oder der andere. Ich mach's so für mich und habe das Glück, dass es offensichtlich nicht nur mir, sondern auch anderen gefällt. Wobei gefällt ist immer ein bisschen, ja, schwieriges Wort, weil ich, also gerade jetzt bei dem 13., also große Zweifel hatte, ob das alles funktioniert und ob mir die Leute die Geschichte abkaufen. Aber haben sie gemacht.
Vor allem im letzten Jahr gab es so einen Ausbruch aus der Serie. Der nette Herr Heinlein, ein Roman, der zwar Krimi-Elemente hatte, aber doch einfach mal ein Roman war. War das in deinen Augen ein Wagnis?
Na, für einen Verlag dachte ich eigentlich erst, weil die mir wirklich freie Hand gelassen haben. Und ich konnte mich da ein bisschen ausprobieren, was auch mal schön war für mich. Also was ganz anderes zu machen. Es ist Blut geflossen, es sterben Menschen, ich kann offensichtlich nicht anders, aber das war schon eine andere Richtung, die mir gut gefallen hat, ja.
Was gab es denn da für Reaktionen von den Zorn-Leserinnen und Lesern?
Also die freuen sich vor allen Dingen, dass Zorn und Schröder drin vorkommen, und da jetzt auch in dem Zorn, der jetzt rausgekommen ist, auch der Heinlein erwähnt wird, da freuen sich die Leute auch. Also ich habe da gestern vorgelesen, und da gibt es eine Stelle, wo der Laden erwähnt wird. Und es gab zu meiner Freude ein großes Hallo im Publikum.
Okay, also es schleicht sich so mit in diese Serie ein und ist auch weiter so geplant, dass sich das so ein bisschen verknüpft?
Ja, das macht mir großen Spaß. Eigentlich müsste man auch eine Fortsetzung zu dem Heinlein schreiben. Ich weiß bloß nicht, wann ich dazu komme, aber die Geschichte würde ich schon gerne auch noch weiter erzählen. Das kann man schön parallel machen.
Ist es in deinem Kopf so, in deiner Fantasie, dass da alles zusammen in einer Welt eigentlich spielt? Also das, was du jetzt machst in dem 13. Zorn, ist, dass du an diesem Kosmos weiterschreibst. Eben der Heinlein kommt vor, beziehungsweise der Delikatessenladen, noch ein paar andere Personen. Ist das in deinem Kopf so eine Welt, aus der du dann einfach die Geschichte rausholst?
Ja, das kann man so nennen. Ja, und die wird immer größer. Und das Schöne ist ja, dass man die auch verkleinern kann bei einem Thriller. Also wenn da aus dem Figurentableau jemand, nennen wir es mal, nervt, der kann ja in dem Thriller dann auch mal ums Leben kommen.
Und der kommt dann auch nicht mehr vor.
Nee, und dann behält man auch die Übersicht. Das ist ganz gut.
Wie ist es denn? Was schreibst du gerade weiter? Du sagst, der Heinlein wird noch nicht weitergeschrieben, aber Zorn, du musst weiter liefern. Was ist da gerade? Was passiert da gerade?
Ich darf. Also für mich ist es schon ein Dürfen, weil es mir auch Spaß macht. Und bin ich gerade mitten im 14. Zorn. Aber da kann ich nicht so, da geht's um Schröder auf jeden Fall, der jetzt, nennen wir mal, sehr schwierige Zeiten erlebt. Aber viel erzählen kann ich nicht, weil es ist ja nur ein Thriller und ohne zu spoilern, ist das immer ganz schwer.
Und das Verrückte ist, wir können auch gar nicht so viel über den 13. Zorn erzählen, weil gleich am Anfang was passiert auf den ersten Seiten, dass wir eigentlich nicht erzählen dürfen.
Nee, und vor allem das Ende dürfen wir erst recht nicht erzählen.
Ja. Machen wir nicht. Nee. Müssen Sie lesen. Stefan Ludwig, Schwarze Tage, der 13. Zorn, gerade rausgekommen im Fischer Verlag. Dankeschön fürs Hiersein.
Ich danke. Pour attraper le rêve qui ne dure qu'un instant. Dans lequel se lève ton absence comme le vent. J'ai convoqué la nuit, éteint quelques phares, pour espérer tes bruits, retarder ton départ. Si loin, si proche, c'est déjà demain. Et quelques dessins décrochent. Si loin, si proche, j'attendrai sans fin ce moment où tu approches. Refermer les rideaux, qu'apparaissent les reflets dans la chambre mille d'oiseaux volent encore tes secrets. Un parfum à travers les couloirs. Si loin, si proche, c'est déjà demain. Et quelques dessins décrochent. Si loin, si proche, j'attendrai sans fin ce moment où tu approches.
Vanessa Paradis war das. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Eine Stunde Literatur jede Woche hier an dieser Stelle im Radio, im Podcast, in der ARD Audiothek. Tja, es ist Frühling, wie unschwer zu fühlen und zu riechen ist. Der Raps, der steht. Und was gibt's Schöneres, als durch so ein Rapsfeld zu fahren und die Autofenster runterzulassen, ja, und durch den Honig zu gondeln. Hier und da ein paar Vögel in der Luft. Und das Buch, das ich jetzt hier liegen habe, das passt genau zu so einer Frühlingssituation. Pünktlich zum Aufblühen der Natur hat nämlich der passionierte Ornithologe Ernst Paul Dörfler ein Buch rausgebracht mit dem Titel »Das Liebesleben der Vögel«. Ernst Paul Dörfler, vor allem im Osten ein großer Name, er ist schon früh mit Naturschutzthemen in Erscheinung getreten. Sein Buch »Zurück zur Natur« von 1986 wurde zur Bibel der DDR-Umweltbewegung. Wir haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder Bücher von ihm vorgestellt, Nestwärme zum Beispiel oder Aufs Land, letzteres ein Plädoyer für das Leben auf dem Dorf. Und jetzt also das Liebesleben der Vögel. In diesem Buch dekliniert Dörfler von A wie Amsel bis Z wie Zaunkönig in knapp 40 Porträts die höchst unterschiedlichen Familienverhältnisse in der Vogelwelt durch. Sabine Frank stellt das Buch vor.
In diesen Frühlingswochen beginnt bereits lange vor Tagesanbruch ein vielstimmiges Gezwitscher, ein regelrechter Chor der Singvögel. Es ist die Zeit, in der jedes einzelne Vogelmännchen versucht, ein Revier für sich zu finden und natürlich ein Weibchen.
Neben der akustischen Darbietung spielt das Aussehen eine große Rolle. Ein liederliches Federkleid bietet keinen Anlass für weibliche Zuneigung. Als Hingucker werden kräftig schillernde Farben und blinkende Abzeichen vorgezeigt.
Ernst Paul Dörfler hat schon mit seinem Buchtitel »Das Liebesleben der Vögel« klargemacht, dass er sich um die Konventionen der ornithologischen Fachliteratur wenig schert. Er verwendet für seine Beschreibung der Vogelwelt konsequent Parallelen zum menschlichen Verhalten. Ein Verfahren, für das Weiland bereits Alfred Brehm gescholten wurde. Aber Dörfler steht dazu.
Es ist eine bewährte Methode, um Aufmerksamkeit und Interesse an der Natur zu steigern. Schließlich ist es ein Buch, das auf unterhaltsame Weise Naturwissen barrierefrei vermitteln will. Nicht zuletzt wird die Botschaft vermittelt, dass alles hat etwas mit uns zu tun.
Die Paare leben mal in Monogamie, Bigamie oder gar Polygamie. Andere neigen zu Seitensprüngen oder Fernbeziehungen. Es gibt Reisebekanntschaften, Eheverträge und Modetrends. Und tatsächlich ist diese manchmal skurrile Fabulierlust außerordentlich unterhaltsam. So heißt es zum Beispiel zur Nachtigall.
Sobald der Nachwuchs aus dem Gröbsten heraus und flügge geworden ist, besinnen sich die Väter auf ihr Sangestalent und erteilen obligatorischen Gesangsunterricht. Auch benachbarte Junggesellen bieten sich als Gesangslehrer an und bereichern den Lernstoff.
Bei allem Übermut in der Formulierung sind Dörflers Naturbeschreibungen ganz und gar ernsthaft und lehrreich. So erklärt er den Urgrund all der Familienkonstellationen. Die Vögel müssen zum Fliegen so leicht wie möglich sein. Daher die Eier und die Küken im Nest. Und das Ausbrüten, das Wärmen und Füttern gelingt tatsächlich nur im Team.
Wenn sich ein eingespieltes Paar intensiv um das Brutgeschäft kümmert, steigt die Erfolgsrate pro Nest, gemessen an der Zahl der ausgeflogenen Jungvögel. Deshalb versorgen in der Vogelwelt, anders als bei den Säugetieren, meist Männchen wie Weibchen den Nachwuchs.
Die Strategien sind dabei sehr unterschiedlich. Störche zum Beispiel bauen als Paar über Jahre hinweg an ihrem gewaltigen Nest. Der Zaunkönig hingegen ist zwar winzig klein, bietet aber bis zu 8 halbfertig gebaute Nester auf und schart einen regelrechten Harem um sich.
Die meisten Eier wurden in Nestern von Weibchen gefunden, die sich ihren Gatten mit anderen Zaunköniginnen teilen mussten. Entscheidend für die hohe Legeleistung dürfte sein, dass die polygamen Zaunkönige im Besitz der besten Reviere sind und reichlich Futter bieten.
Dörfler schildert ebenfalls die komplizierten Rituale, die dazu führen, dass sich immer das schönste Männchen fortpflanzen kann, wie etwa Versuche bei Rauchschwalben zeigen.
Welche Eigenschaften gehen mit dem Besitz eines besonders ausschweifenden, frackartigen Federkleides einher? Nun, die Männchen mit den längsten Schwanzfedern besitzen das beste Immunsystem mit den stärksten Abwehrkräften. Somit sind prachtvolle Schwänze der Vogelmännchen nichts anderes als die Zuchterfolge der Weibchen.
Das Liebesleben der Vögel ist ein höchst unkonventionelles Werk der Naturbeobachtung und Naturschilderung. Gerade deshalb könnte es viele Leser finden.
Sabine Frank war das mitten im Frühlingserwachen. Ernst Paul Dörflers Buch »Das Liebesleben der Vögel«, das ist im Hansa Verlag rausgekommen. Gia Ford war das hier bei Unterbüchern. Und so frühlingsleicht wir gerade unterwegs waren, jetzt ist Zeit für schwere Kost, die auch mit Liebe zu tun hat. Und zwar in alle Richtungen, körperlich, mütterlich, fest. Love Me Tender, so heißt das Buch von Constance Debré, das nun aus dem Französischen übersetzt auf Deutsch vorliegt. Ein Skandal in Frankreich, nun hier in aller Munde, und für uns hat es Rainer Moritz gelesen. Der hat sich mit meiner Kollegin Julia Hämmerling drüber unterhalten. Und deren erste Frage an ihn war, wer in Frankreich und nun auch im deutschsprachigen Raum über die 1972 geborene Constance Debré spricht, scheint nicht umhinzukommen, über ihre Familie, die als französische Kennedys bezeichneten Debrés, zu reden. Was ist das für eine Familie? Und muss man die kennen, um über Constance Debrés Roman zu sprechen?
Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich werden in Porträts über diese Autorin immer diese Familienanklänge berücksichtigt. Das geht gar nicht anders, zumal die Autorin, wir kommen gleich drauf, durchaus autobiografisch vorgeht im gewissen Sinne. Die Debrés, manche werden sich vielleicht erinnern, der Großvater war unter Charles de Gaulle Premierminister in Frankreich, hat an der Verfassung mitgeschrieben. Es gibt weiter sehr viele Juristen, Mediziner in dieser Familie. Also ein großes, großes Feld. Und Constance Debrés Vater war selber auch ein bekannter Journalist und Autor, der dann auch mit Chirac zusammen vor Gericht kam. Da hat sie ihren eigenen Vater verteidigt. Man kann das wissen, man kann das für den Text vielleicht auch ganz gut gebrauchen, aber wie wir alle wissen, ist es nicht zwingend notwendig, diese Hintergründe zu wissen, um zu fragen, ist das denn ein guter Text? Worum geht es in diesem Buch?
Genau, Love Me Tender haben wir jetzt hier vorliegen. 2020 ist es im Original erschienen. Das ist der zweite Teil einer Trilogie, in der die Autorin über ihr eigenes Leben schreibt. Ist das so? Und wer ist diese Constance? Wer ist die Hauptfigur in Love Me Tender?
Genau, die Autorin macht es uns ein bisschen leicht, Brücken zu schlagen zur Autorinnen-Vita. Constance D. Punkt, so heißt die Hauptfigur. Sie ist, als der Roman einsetzt, 47 Jahre alt. Sie hat ihre Familie verlassen, im wahrsten Sinn des Wortes, den Mann Laurent. Dann gibt es den 8-jährigen Sohn Paul, der wird im Laufe des Buches ein wenig älter. Und sie hat radikal, Sie haben es gerade schon angedeutet, mit ihrer Familie Schluss gemacht. Sie hat vor allem auch ihre Karriere, eine sehr glorreiche Karriere als Juristin, aufgegeben. Sie hat sich die Haare fast kahl geschoren. Sie hat sich offiziell als Lesberin geoutet, als zu ihrer Homosexualität bekannt. Sie hat sich eine 9-Quadratmeter-Wohnung genommen, versucht als Schriftstellerin sich durchzuschlagen. Also ein wahrlich radikaler Bruch mit diesem früheren Leben in einer der angesehensten französischen Familien.
Okay, also Constance D. bricht radikal mit ihrer Vergangenheit, lebt so nach dem Motto, Zitat, habe ich gesehen, meine Arbeit besteht darin, zu warten, zu schwimmen und Frauen zu ficken und eckt damit in einer scheinbar toleranten Pariser Gesellschaft trotzdem ganz schön an. Welche Konflikte tun sich jetzt auf und wie geht die Heldin damit um?
Ja, man denkt ja, das sei vielleicht gar kein so großes Problem heutzutage, wenn sich eine Frau outet, wenn sie ein ganz anderes Leben führt. Aber das hat Constance D., die Romanheldin, dann am eigenen Leib zu spüren bekommen. Der Mann versucht, ihr das Sorgerecht zu entziehen. Das gelingt ihm auch sehr lange gut. Das heißt, Constance sieht ihren Sohn Paul über mehrere Monate, über ein Jahr hinweg überhaupt nicht. Dann soll es Gutachten über sie geben. Da fallen dann wunderbare Sätze wie, homosexuelle Beziehungen zu führen kann heutzutage ebenso wenig wie das Schreiben von Büchern als Zeichen psychischer Instabilität gewertet werden. Das stand offiziell in einem Gutachten, offenbar über diese Constance D. Das heißt, es ist ein Kampf ums Sorgerecht, der Kampf auch um ein selbstbestimmtes Leben, das ist ganz wichtig. Darf man so radikal leben? Sie hat Liebschaften en suite, wenn man so will. Sie führt Strichlisten über ihre Liebhaberinnen und das wird im Roman sehr drastisch und sehr deutlich geschildert.
Und jetzt sprechen wir nochmal über die Gattung. Also es ist ja gegenwärtig so eine ganz beliebte Strömung, diese Autofiktion. Kann man das da einreihen? Also da sind ja auch noch so Annie Ernaux sind noch so mit im Orbit oder Camille Laurent. Ist diese Zuschreibung richtig? Worum geht es eigentlich Debré jetzt wirklich?
Ja, der Begriff Autofiktion macht mich persönlich immer ein bisschen nervös, weil er inflationär gebraucht wird in letzter Zeit. Da, wo früher autobiografisch drauf stand, steht heute autofiktional drauf. Das klingt irgendwie besser. Interessant ist, dass die Autorin sich von diesen Strömungen bewusst abwendet. Das heißt, Love Me Tender, das hat die Autorin immer wieder erklärt, das gibt der Text aber auch her, ist ein quasi antipsychologisches Buch. Das heißt, sie versucht eben nicht, was sehr viele autobiografische Texte tun, das Leben vielleicht zu therapieren durch das Schreiben, sich klar zu werden über sich selbst. Nein, das ist ein radikal antipsychologischer Text, der die Ereignisse auflistet, der ganz klar schildert, wie sie sich selber stellt, wie sie auf ihren Körper achtet. Sie geht jeden Tag schwimmen. Also viele solcher Szenen des Körperbewusstseins spielen eine ganz wichtige Rolle. Also es ist bewusst, glaube ich, ein Text, der nicht in diese Schublade Autofiktion gesteckt werden will, obwohl er natürlich von der Frau Constance Debré handelt.
Und es sei ein hartes, provozierendes Buch über Liebe, Sex, Familie und Mutter sein. Machen wir mal einen Strich drunter, Herr Moritz. Ist es ein gutes Buch?
Ja, es ist ein verstörendes Buch natürlich und man muss diese Familiengeschichte, damit haben wir ja begonnen, unser Gespräch nicht kennen, um zu sagen, da traut sich eine Autorin wirklich was. Es hat eine große Radikalität, allein der Textanfang, wo sie darüber nachdenkt, kann man die Liebe zu seinem Sohn auch verlieren. Man kann in Liebschaften die Liebe verlieren, das ist selbstverständlich, aber kann man als Mutter seine Liebe zum Kind verlieren? Damit setzt der Text ein. Nicht umsonst hat dieses Buch auch in die anderen Büchern von Constance Debré viel Aufmerksamkeit, viel Ärger auch in Frankreich ihr eingebracht. Ich finde, es ist ein literarisch hochambitioniertes, sehr lesenswertes Buch, gerade weil sie eben so radikal gegen den autofiktionalen Strich bürstet.
Sagt Rainer Moritz über Constance Debré, Love Me Tender ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen, übersetzt von Max Henninger.
scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
David Bowie, Lazarus, von seinem letzten Album. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Kaum ein Wort hat in den letzten Jahren so eine negative Karriere gemacht wie Gutmensch. 2015 wurde es deshalb sogar zum Unwort des Jahres gewählt. Vielleicht, weil sich in seinem meist abwertenden Gebrauch der Zynismus einer egoistischen und mitleidslosen Weltsicht zeigt. Dem Mitgefühl und seinen Fallstricken widmete sich Stefan Zweig in seinem 1939 in Stockholm erschienenen Roman Ungeduld des Herzens. Es war Zweigs einziger vollendeter Roman. Bekannt wurde er ja vor allem durch seine historischen Miniaturen Sternstunden der Menschheit oder natürlich auch durch die Schachnovelle, die 2021 von Philipp Stölzel für das Kino verfilmt wurde. Nun also eröffnet uns der Audioverlag die Möglichkeit, diesen einzigen Roman des 1881 in Wien geborenen Autors Stefan Zweig als Hörbuch kennenzulernen. In der Reihe Große Werke, große Stimmen ist die ungekürzte Lesung mit Robert Lewin erschienen, übrigens auch zu haben in der ARD Audiothek. Eva Geding stellt das Hörbuch vor.
Man sollte sich von seinem Titel nicht in die Irre führen lassen. Ungeduld des Herzens. Eine Liebesgeschichte ist der Roman von Stefan Zweig nicht. Ungeduld des Herzens, so nennt der Ich-Erzähler eine Form von Mitleid, dessen Charakterisierung Zweig programmatisch an den Anfang stellt.
Das Schwachmütige und Sentimentale, das eigentlich nur Ungeduld des Herzens ist, sich möglichst schnell freizumachen von der peinlichen Ergriffenheit vor einem fremden Unglück. jenes Mitleid, das gar nicht Mitleiden ist, sondern nur instinktive Abwehr des fremden Leidens von der eigenen Seele.
Als der 25-jährige Leutnant Anton Hofmeller beim Diner auf dem herrschaftlichen Gut Käckisch-Volvo zum ersten Mal der jungen Edith begegnet, ahnt er von diesen Unterscheidungen nichts. Er ist froh, dem langweiligen Kasernenalltag entfliehen zu können und fordert die unscheinbare Tochter des Hauses zum Tanz auf.
Der vorgebeugte Oberkörper fährt mit einem Ruck zurück, als wollte er einem Schlage ausweichen. Gleichzeitig stürzt von innen ein Guss von Blut in die bleichen Wangen, die eben noch offenen Lippen pressen sich scharf ineinander. Und nur die Augen starren unbeweglich auf mich mit einem solchen Ausdruck von Schrecken, wie er mir noch nie im Leben entgegengefahren ist.
Die Reaktion ist verständlich, denn Edith ist gelähmt. Als dem jungen Mann sein Fauxpas bewusst wird, flüchtet er und tritt damit nochmal ins Fettnäpfchen. Aus schlechtem Gewissen und besorgt um seinen guten Ruf macht er ihr fortan regelmäßig Besuche. Inmitten der reichen und liebenswürdigen Familie wird er bald ergriffen von einem völlig neuen Gefühl der Macht.
Wenn ich mich einen Abend, zwei Abende zu einem lahmen, verstörten Mädchen setzte und mit ihr plauderte, wurden ihre Augen hell und ein ganzes verdüstertes Haus ward Licht durch meine Gegenwart.
Doch bald zeigt sich, dieses Hochgefühl hat seinen Preis. Edith ist aufbrausend und vor allem misstrauisch. Sie merkt, dass sie nur aus Mitleid besucht wird und hofft doch gleichzeitig, dass es anders sei. Denn sie hat sich in Anton verliebt. Einmal küsst sie ihn plötzlich und schon flieht er wieder.
Mein Schrecken war namenlos. Wenn die Empfindliche mich geschlagen, mich beschimpft, mich bespien hätte, all das würde mich weniger entgeistert haben. Denn auf Unberechenbares war ich jederzeit bei ihren flackernden Nerven gefasst. Nur auf dies eine nicht. Dass dieses Kind, dieses unfertige und ohnmächtige Geschöpf sich, ich kann es nicht anders sagen, unterfing, zu lieben, zu begehren mit der wissenden und sinnlichen Liebe einer wirklichen Frau.
Am Ende ist es Edith, die Stärke zeigt und aus ihren begrenzten Handlungsmöglichkeiten das Maximum herausholt. Als Anton die Verlobung, zu der er sich hinreißen ließ, aus Scham vor seinen Kameraden verleugnet, stürzt sie sich von der Aussichtsterrasse ihres Elternhauses. Er bleibt mit Schuldgefühlen zurück. Und trotzdem wird man beim Hören das Gefühl nicht los, dass er sich auch in seiner Zerknirschung nur um sich selbst dreht. In seinem einzigen Roman geht Stefan Zweig mit erstaunlicher Präzision diesem Mitleid auf den Grund. Wann sind wir wirklich selbstlos und was geschieht nur aus Selbstgefälligkeit? Darüber hinaus zeigt Stefan Zweig in Ungeduld des Herzens seine pazifistische Haltung, übt Kritik an militärischem Drill und Dünkel. Der verschachtelte Aufbau aus Prolog und Binnenerzählungen und Zweigs detailfreudige Sprache machen das Hörbuch zu einem Erlebnis, das man sich einteilen sollte. Robert Lewin trägt uns durch die rund 15-stündige Lesung behutsam mit seiner ruhigen Stimme. Und das ganz ohne Ungeduld des Herzens.
Das Hörbuch Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig, hier vorgestellt von Eva Geding. Es ist in der Reihe Große Werke, große Stimmen im Audioverlag erschienen. Robert Lewin liest es und der Tipp, dieses Hörbuch gibt's kostenlos und in süchtig machenden 41 Folgen in der ARD Audiothek. Ein langes, langes Vorlesevergnügen. Also großer Tipp.
Ich reise mit sehr, sehr leichtem Gepäck. Die Taschen sind leer und die Koffer sind weg. Den Kopf voll von Scherben, ein bisschen Schmerzen tut er auch. Keiner denkt ans Sterben mit Schmetterlingsflügeln im Bauch. Wir haben nichts kommen sehen und uns trotzdem erkannt und ganz und gar ehrfurchtsvoll Deppen genannt. Nichts gesucht, nur gefunden, dafür nächtelang ungläubig gedreht und gewunden. Ich weiß, wie schlecht die Welt da draußen mit dir schon ist. Ohne dich wäre sie sicher noch schlimm. Gute Freunde bleiben können wir. später noch immer. Wir haben nächtelang probiert, diese Welt umzudrehen, uns in die Augen geschaut und beim Scheitern zugesehen. Du hast gegrinst, nach dem Telefon gegriffen und dann gesagt, spiel bitte Talking about a Revolution. Alles legt sich und liegt doch nicht in der Menschengunst. Alles dreht sich doch zum Glück nicht alles um uns. Ich weiß, wie schlecht die Welt da draußen mit dir schon ist. Ohne dich wäre sie sicher noch schlimmer. Gute Freunde bleiben können wir später noch immer. Weitergehen soll, die Hände so leer und die Herzen randvoll, eine Zukunft aus Asche vor Freude bereit und das Feuer, das in deinen Augen scheint. Ich weiß, wie schlecht die Welt da draußen mit dir schon ist, ohne dich wäre sie sicher noch schlimm. Gute Freunde bleiben können wir später noch immer. Später noch immer, 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 immer. Nun reise ich mit unverschämt leichtem Gepäck, Taschen so leer und die Koffer ganz weg, mit einem Kopf voller Scherben und Schmerzen tut er. Keiner denkt ans Sterben mit Schmetterlingsflügeln im Bauch.
Felix Mayer war das mit seiner Band und dem Song Später noch immer. MDR Kultur unter Büchern. Und jetzt zu einem Philosophen, der mittlerweile sowas wie ein leiser Star ist, wenn es denn sowas gibt. Byung-Chul Han. Von manchen wird er zwar als Modephilosoph verspottet, andere aber schätzen ihn für seinen genauen Blick auf die Gegenwart, für seine Gegenwartsanalysen, die er in seiner stilbewussten Form in handlichen Büchern vorlegt, wie zum Beispiel die Müdigkeitsgesellschaft, Transparenzgesellschaft, vom Verschwinden der Realität oder Infokratie, so heißen seine Titel. Byung-Chul Han wurde 1959 in Seoul geboren, lebt lange schon in Berlin und wurde 1994 mit einer Studie über Martin Heidegger promoviert. An dem arbeitet er sich unter anderem auch in seinem neuesten Buch ab. Der Geist der Hoffnung, wieder die Gesellschaft der Angst. Ulrich Rüdenauer stellt uns die wichtigsten Thesen vor und sagt uns, ob wir in diesen angstbesetzten Zeiten doch Hoffnung schöpfen dürfen.
In ihrem jüngsten Buch »Liebe Enkel« oder »Die Kunst der Zuversicht« beschäftigt sich Gabriele von Arnim auch mit dem Begriff der Hoffnung. Sie hadert mit ihm. Einmal zitiert sie eine Freundin, die spöttisch behauptet, Hoffnung sei der Weihnachtsmann, der alles gut machen werde. Zuversicht hingegen sei für Erwachsene, die gelernt hätten, ins Leben zu vertrauen und in sich. Gabriele von Arnim wägt Hoffnung und Zuversicht gegeneinander ab und kommt zu dem weisen Schluss, dass das eine ohne das andere vielleicht gar nicht zu haben sei. Hoffnungsverächter gibt es allerdings gar nicht so wenige. Albert Camus spricht ihr die Dimension der Handlung ab. Martin Heidegger richtet seinen Blick auf die Gewesenheit, aufs Gewesene, aufs Unvordenkliche. Die Potentialität des Ungeahnten, des Neuen, der Möglichkeitssinn, der in der Hoffnung liegt, bleibt ihm verborgen. Der Philosoph Byung-Chul Han beschwört im Gegensatz dazu in seinem neuen Buch den Geist der Hoffnung.
Hoffend erhebt man sich über das schlecht Vorhandene. Man verzeiht ihm in Erwartung des ganz anderen. Die Verzeihung bereitet den Boden für das Neue, für das andere. Die Hoffnung bringt eine große Milde, eine heitere Gelassenheit, ja, eine tiefe Freundlichkeit mit sich, denn sie erzwingt nichts. Sie ist, wie Nietzsche zutreffend formuliert, eine stolze und milde Stimmung. Hoffen heißt innig bereit sein für das Kommende.
In kurzen, prägnanten Sätzen, dem inzwischen aus etlichen Essays wohlbekannten Byung-Chul Han Sound, arbeitet der bekannte Kulturphilosoph das Wesen der Hoffnung heraus. Die Hoffnung sei auf die Zukunft gerichtet, sie berge ein Versprechen. Der Geist der Hoffnung inspiriere Handlung, er verleihe erst eine Leidenschaft fürs Neue. Der offene Horizont sei Voraussetzung für die Hoffnung, aber durch sie erst werde der offene Horizont sicht- und bespielbar. Die Hoffnung errege eine Handlungsfantasie. Sie mache nicht weltflüchtig, sondern zukunftssüchtig.
Die absolute Hoffnung erwacht angesichts der Negativität der absoluten Verzweiflung. Sie keimt auf in der Nähe des Abgrunds.
Bei der Hoffnung dominiert, so Han, nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Hier wird der transzendente Charakter der Hoffnung kenntlich, der etwa in Ernst Blochs das Prinzip Hoffnung vollkommen ausgeblendet werde.
Die Hoffnung transzendiert die Immanenz der menschlichen Willkür. Sie lässt ein Jenseits des Menschlichen aufscheinen. Sie erwacht erst angesichts absoluter Negativität. Es ist die Wüste, die sie aufkeimen lässt.
Im Hoffen gibt es immer einen Moment des Ungewissen, des Wartens und der Willenlosigkeit. Auch der hoffend Handelnde weiß um diese Dimension. Er müsse die Dinge geschehen lassen und sie erwarten können. Man sieht an all dem, Hans Plädoyer für die Hoffnung wirkt in Teilen selbst wie eine utopische Beschwörung, fast wie ein Gebet, was sich auch im Stil niederschlägt. Immer wieder werden Formeln und Erkenntnisse variiert und wiederholt. Man wird in eine geradezu betörende Stimmung versetzt. Gerichtet ist dieser durchaus suggestive Ton gegen die Angst und gegen die Verzweiflung. Der Hoffnung wohne eine Wahrheit inne, die gegen das Negative der Gegenwart in Anschlag gebracht wird. Mit der Angst teilt sie die Objektlosigkeit und das Unkonkrete. Sie ist damit, so Han, eine grundlegende Seinsweise, eine Grundgestimmtheit. Dem Ängstlichen aber bleibe der Möglichkeitsraum der Hoffnung verschlossen. Gegen die Gesellschaft der Angst, die Byung-Chul Han angesichts von Kriegen und Klimakatastrophe diagnostiziert, setzt er also einen Hoffnungsbegriff, der das noch nicht als Versprechen, nicht als Bedrohung begreift. Sein Wort in Gottes Ohr. Ein bisschen ist es nämlich mit diesem schmalen, gut lesbaren Mutmacherbrevier wie mit der Religion. Man muss eine gewisse Begabung zum Glauben mitbringen, dann fällt das auf fruchtbaren Boden.
Ulrich Rüdenauer mit seiner Leseempfehlung Byung-Chul Han, Der Geist der Hoffnung, wieder die Gesellschaft der Angst. 128 Seiten sind im Ullstein Verlag erschienen.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo
bong. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come. Mama was
was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I bang in my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
Von hier führt da. Gedichte für die Gegenwart.
In unserer kleinen Gedichtreihe geht's heute nach Thüringen und wir stellen vor Jens Kirsten, der 1967 in Weimar geboren wurde. Er studierte Lateinamerikanistik, Linguistik und Altamerikanistik in Berlin und ist seit 2006 Geschäftsführer des Thüringer Literaturrates in Weimar. Jüngste Buchveröffentlichung, herausgegeben mit Christian Schmidt-Scholemann, Der Weg entsteht im Gehen, literarische Texte aus 100 Jahren Thüringen. Hier liest er sein Gedicht Reise, Reise.
Reise, Reise. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Momentan haben wir eine Verspätung von 5 Minuten. Alle Ihre Anschlüsse werden Sie voraussichtlich erreichen. Sehr verehrte Reisende, wir stehen auf freier Strecke, weil die Oberleitung defekt ist. Sehr geehrte Fahrgäste, wie Sie bemerkt haben, fahren wir wieder an. Liebe Reisegesellschaft, wir stehen schon wieder. Unsere Fahrt verzögert sich um einige Minuten, weil vor unserem Bahnhof ein Stellwerk defekt ist. Ob wir umgeleitet werden oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Liebe Schicksalsgemeinde, wir fahren jetzt in die entgegengesetzte Richtung und erreichen unser Ziel, hoffentlich vor Sonnenuntergang. Liebe Reisegesellschaft, wir machen noch eine Sightseeing-Tour durch Köln. Genießen Sie die Aussicht. Meine Herren, wir haben uns im Kreis gedreht und fahren wieder in die richtige Richtung. Wir halten schon wieder, weil eine Schafherde im Gleisbett ruht. Der Schäfer wird uns das Zeichen zur Weiterfahrt geben.
Und damit ab in den Frühling. Das war's mit dieser Folge unter Büchern der Literatur bei MDR Kultur. Jeden Mittwoch frisch im Radio und frisch in der ARD Audiothek. Mehr Buchempfehlungen gibt's in der Audiothek jede Woche, jeden Freitag in Die Drei der Woche. Abonnieren hilft, nichts zu verpassen. Unter Büchern Die Drei der Woche. Und abonnieren freut mich natürlich auch. Ich bin Katrin Schumacher. Ich sag Ahoi, gutes Lesen.
Solo contigo, solo estoy feliz y yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento de mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento mece mi cuerpo. Esta mañanita te has vestido de felicidad, como todos los días desde que te veo caminar. Siempre luchando entre toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Thank you.
tienes para todos los que están y los que tienen que llegar. Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar. No guardas nada, todo para todos y para ti nada. Esta es la historia de un camino que no tiene final. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo.